Stefan und Manuel immer, da warte ich immer schon auf das nächste gute Einstiegsthema. Das ist bei denen immer eine super spannende Einleitung. Mir ist nichts eingefallen. Tja, vielleicht frage ich dich, was du von der Predigt erwartest. Aber am besten wird es sein, dass wir darum beten, dass Gott uns allen durch sein Wort zu uns redet. Life-changing, lebensverändernd. Und uns geht es damit gar nicht so anders, ja, wenn wir uns fragen, was es heute gibt, als den Menschen, die sich vor vielen Jahren aufgemacht haben, um diese berühmte Person, diesen Jesus zu treffen und ihr zuzuhören. Jetzt erst vorletzte Woche hat jemand bei uns im Teenkreis gesagt, dass sie sich auch unbedingt mal viele andere Gemeinden anschauen möchte, um sich zu informieren und mal Neues kennenzulernen. Das Neue. Das könnte natürlich spektakulär sein. Oder aber, wir könnten das vielleicht am Beispiel von einem Arbeitsplatz gut nachvollziehen, der am Anfang so toll aussieht, vielleicht nur ernüchternd. Vielleicht, und das ist heute natürlich auch sehr oft der Fall, wenn es um Glaubensdinge geht, kann es sehr kontrovers werden. Damals wie heute scheiden sich an diesem Christus die Geister. Ich bin die Woche ziemlich viel mit dem Auto unterwegs gewesen und bin am Mittwoch einmal von Süddeutschland nach Westdeutschland umgesetzt sozusagen. Und bei Heilbronn war ziemlich viel Stau auf der A6. Nachdem ich mich durch die 10 Kilometer durchgekämpft hatte, auf der linken Spur ging es nämlich am besten, war plötzlich auf der Gegenspur gar nichts mehr los. Zwischenzeitlich waren mal zwei Autos an mir vorbeigefahren mit Blaulicht, ja, in meine Richtung. Und dann sah ich plötzlich auf der anderen Seite schon, dass da das nicht gut aussah. Zwei LKWs standen auf der Standspur. Hinter den zwei LKWs stand der nächste LKW. Der nächste LKW war auf den LKW draufgeschoben. Der übernächste LKW hatte sein Führerhaus auf die Ladefläche von dem davor gekippt, hatte seine Ladung auf die Seite geschmissen. Das war ganz viel Holz, im Moment ja wie Gold. Und danach kam ein LKW, da saß einer drin. Ich habe ihn noch gesehen. Und ich habe gedacht, der Mann ist tot. Und es ging mir erstmal ganz schön ins Adrenalin. Ich habe gedacht, so schnell kann es gehen. Spanischer LKW, ja, habe gedacht, seine Familie weiß weniger als ich. Ja. Feuerwehr war da, Rettungshubschrauber war da, Polizei. Und dann kamen ständig noch Autos auf der Gegenspur dazu, um den rauszuholen. Er hat es überlebt, laut Zeitungsbericht, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Wer hätte das am Morgen gedacht? Tja, was hat dieser Mann gedacht, wenn man ihn gefragt hat, was ist mit deinem Tod? Vielleicht hat er gesagt, nur Fakten zählen. Zeig mir Beweise, wie es danach weitergeht. Nur das Messbare ist für mich gut. Nur dem wird geglaubt. Bist du auch so eine Thomas-Mentalität? Ja, was brauchst du noch, um zu glauben? Mit guten Beweisen lässt sich ja vieles glaubhaft erklären. Da kann ja keiner schließlich später behaupten, dass es nicht so gewesen ist, wenn man die Beweise hat. Wenn irgendwo ein Baum umgefallen ist, ist das ein ziemlich guter Beweis, also wenn er abgesägt wurde, dass da die Axt oder die Motorsäge war. Oder der verschlüsselte Computer, soll ja auch öfter vorkommen, ist ein ziemlich sicherer Beweis auf den Trojaner, den man sich eingefangen hat. Der Fingerabdruck auf dem Messer verrät den Mörder und die Leiche im Sarg ist der offene Beweis, dass die Person wirklich tot ist und nicht nur verschwunden. Aber wenn die Spuren fehlen, stell mir vor, du kommst heute Mittag nach Hause und da liegt ein Zettel bei dir auf dem Küchentisch, da steht drauf, ich war hier, George Clooney. Reicht dir das, um zu glauben? Welche Zeichen überzeugen dich, Gottes Wort zu glauben? Hast du ihm auch schon deine Forderungen gestellt, was vor deinem Tod noch alles passieren muss, damit er für dich glaubwürdig ist? Was willst du noch sehen, um an das zu glauben, was in der Bibel steht? Weise Menschen lassen sich raten, das lesen wir immer wieder im Buch der Sprüche, und Belehrung verachten nur die törichten und dummen Menschen. Das steht auch dort drin. Auf welcher Seite der Bibel liest du? Lass uns beide doch zusammen auf die Seite der Weisen wechseln. Lass uns anknüpfen an die letzte Botschaft von Stefan, in der es darum ging, dass Menschen sich entscheiden müssen. Entweder sie leben nach weltlichen Maßstäben, von Menschen definierten Maßstäben, oder aber sie glauben Gottes Wort, leben nach seinen Maßstäben, Grundsätzen, Regeln, machen seine Ziele zu eigenen.
Schauen wir in unsere Bibel. Ihr könnt aufschlagen in Lukas 16. Da spricht Jesus gerade noch zu seinen Jüngern, aber auch zu den Pharisäern. Die Lehrer, Entschuldigung, jetzt ist mein Laptop gerade ausgegangen, weil ich auf den falschen Knopf gedrückt habe. Er spricht dort zu den Pharisäern. Die Lehrer und Leiter des damaligen jüdischen Volkes stehen dabei und hören zu. Jesus spricht jetzt auch sie direkt an. Das lest ihr ab Vers 15. Die Pharisäer, sie suchen Anklagepunkte gegen Jesus. Wo kann man ihn packen? Seine Worte gegen ihn verwenden? Seine Lehre, die ist so anders als ihre religiösen Auffassungen. Seine Gerechtigkeit und seine Zielstrebigkeit ist eine andere. Und heute? Schauen wir uns die Ausgangslage an und dazu lesen wir den heutigen Predigttext aus Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage und fröhlich und in Prunk. Jesus erzählt diese Geschichte. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Wir beten. Geliebter Vater, danke für dein Wort, das uns mahnt, es ernst zu nehmen. Hilf uns auch heute, dass es richtig verstanden wird, dass es auch für uns, dass es auch für mich richtig angewendet wird. Und hilf mir, deine Botschaft darin zu entdecken, sie für die Hörer rüberzubringen, dein Werk in den Vordergrund zu stellen. In Jesu Namen. Amen. Jesus erzählt uns hier eine lehrhafte Geschichte. Ich möchte im Detail heute gar nicht darauf eingehen, warum es kein Gleichnis ist. Dazu gibt es andere Predigten, in denen man dies nachvollziehen kann. Ich zähle hier nur ganz kurz die Fakten auf. Ihr könnt das dann gerne selber prüfen, die für eine Geschichte sprechen. Einmal lesen wir hier von Namen von Beteiligten. Lazarus, Abraham, ja, echte Namen. Wir haben echte Orte, den Hades und das Paradies. Wir haben echte Handlungen, wörtliche Rede. Es ist keine Bildersprache, da der Text aus sich selbst heraus eine Botschaft schon hat. Und wir müssen nichts als Metapher oder Vergleich auffassen, denn die Inhalte sind für sich selbst bereits nachvollziehbar und müssen nicht erst gedeutet werden. Wir haben hier eine Geschichte, anhand derer Jesus den Pharisäern, den Jüngern und natürlich auch uns etwas zeigen möchte. In diesem Zusammenhang können wir uns auch einmal wieder selber fragen, wie uns Geschichten oder Geschichte prägt oder geprägt hat. Lernen wir aus der Geschichte? Das ist eine wichtige Frage der Historiker. Muss ich die Geschichte wiederholen? Wer die Vergangenheit kennt, kann und versteht, kann für die Zukunft Entscheidungen treffen, die auf einer breiteren Basis stehen. Und ich wünsche dir, dass auch diese Geschichte bei dir die richtigen Schlüsse auslöst. Schauen wir mal auf den Inhalt. Das sind zwei Menschen in dieser Geschichte. Dem einen geht es so richtig gut. Er lebt in sehr guten Verhältnissen. Da steht im Text sogar alle Tage vor seiner Tür ein armer Schlucker, der durch seine körperlichen Gebrechen leidet. Im Leben möchte keiner mit ihm tauschen. Jeder wünscht sich insgeheim doch das sorgenfreie Leben, wie es der reiche Mann führt. Im Leben sind die Rollen klar verteilt. Aber egal, wie gut oder schlecht es einem Menschen im Leben geht, ob er böse, großzügig, gutmütig, liebevoll, hinterhältig, sorgend, überschwänglich, geizig, intro oder extrovertiert ist, bei einer Sache geht's allen gleich. In der Realität des Todes. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, sagt Hebräer 9, Vers 27. Beide betrifft das in dieser Geschichte ziemlich gleichzeitig. Wenn es bei dem armen, kranken Mann vielleicht zu erwarten war, so unvorbereitet trifft es den anderen. Keiner von uns kennt den Tag, den Weg, der uns aus dieser Welt hinausführt. Der eine leidet jahrelang, der nächste schläft friedlich ein. Der eine stirbt mit 15 bei einem Autounfall, der andere raucht und trinkt und wird 102. Aber das ist ja nicht schlimm, oder? Denkst du vielleicht. Warum? Naja, wenn wir mal unserer Unterhaltungsindustrie glauben, zum Beispiel Wolfgang Petri, Erste Allgemeine Verunsicherung oder für die älteren Herrschaften Robert Schmitz oder auch dem Filmtitel einer französischen Komödie von 77, da steht fest, wir kommen alle in den Himmel. Egal, was in unserem Leben passiert ist, oder? Und das ist ja ein leichtes, sicheres Unterfangen. Die Party kann beginnen, Hauptsache ihr habt Spaß. Zumindest gibt uns die Musik diesen Eindruck wieder. Wenn ihr diese Lieder hört, dann denkt ihr, puh, wenn das wahr ist, dann ist das Leben viel einfacher, als ich dachte. Schauen wir auf den reichen Mann, könnte man vielleicht glauben, dass dies auch seine Einstellung gewesen ist. Ich habe nichts Böses getan. Ich habe keinen umgebracht, ich war fleißig, ich habe nicht gelogen, ich habe nur von meinen eigenen Erträgen gelebt, ich lag keinem auf der Tasche. Und wenn wir jetzt auch noch die Zuhörer dieser Geschichte mit einbeziehen, namentlich die Pharisäer, dann werden auch diese glauben, dass sie sicher alle in den Himmel kommen. Wenn nicht sie, wer denn dann überhaupt? Und du und ich, wir kommen sicher auch in den Himmel, oder? Weil wir alles so gemacht haben, wie wir es für richtig hielten. Wie oft unterscheidet sich meine Vorstellung bezüglich meiner, Klammer auf, selbst, Klammer zu, Gerechtigkeit von der Pharisäer? Naja, wir wollen ja aus der Geschichte was lernen und wir sind noch nicht am Ende, es geht noch weiter. Dummerweise, oder vielleicht sage ich besser schrecklicherweise, findet sich der reiche Mann nicht dort wieder, wo er glaubte, hinzugelangen, nachdem er einmal die Pforte zur Ewigkeit durchschritten hatte. Er wacht im Hades auf, dem Totenreich. Und viel schlimmer, er ist in Einsamkeit. Er leidet jetzt selber diese furchtbaren Qualen. Wer will jetzt noch mit ihm tauschen? Ich sehe keine Handzeichen. Und er sieht den armen Schlucker, den Lazarus, wohlbehalten in Abrahams Schoß. Der Schoß, das ist doch der Platz, ja. Das ist doch ein Platz, der so sicher ist, ja. So wie kleine Kinder wohlig im Schoß ihrer Eltern schlafen können, sogar im großen Trubel, und da ist jetzt Lazarus. Vergleichen wir die beiden also noch einmal, so zeigt sich, dass die Verhältnisse nun umgekehrt sind zu den Umständen im Leben vor dem Tod. Der arme, kranke Mann findet sich von den Engeln in Abrahams Schoß gebracht. Sicher, von Schmerzen befreit, er ist jetzt im Paradies. Da lesen wir übrigens nichts von einer Beerdigung. Beim Reichen wird die Beerdigung wahrscheinlich ein richtig großes Fest gewesen sein. Ja? Unter großem Pomp und Getöse, schreibt ein bekannter Bibelausleger. Und der wacht im Totenreich auf, leidet und weiß sich nicht zu helfen. Übrigens, das ist kein Gesetz, dass es dem Menschen nach dem Tod genau umgekehrt zu dem geht, was er im Leben hatte an Qualität. Da entscheidet etwas anderes, was wir gleich noch aufgreifen werden. Für den Reichen gibt es aber eine neue Normalität. Im Totenreich gibt es keinen Schlaf und kein Entkommen aus diesem schrecklichen Zustand. Trotzdem möchte er eine Verbesserung versuchen. Und dazu äußert er nun drei Wünsche an Abraham. Als erstes sagt er: Abraham, erbarme dich meiner. Das hat er vorher noch nie wahrscheinlich zu irgendwem gesagt. Zweitens, sende Lazarus, damit er mir hilft. Und drittens, sende Lazarus, damit er anderen, nämlich meinen Brüdern, hilft. Bevor wir uns diesen Fragen stellen, wollen wir erstmal klären, welche Rolle Abraham hier hat. Zum einen kann der Ort, an dem sich der Mann, der Reiche, wiederfindet, nicht durch seinen Reichtum bedingt sein, denn Abraham, lesen wir im Alten Testament, war sehr reich. Und er ist, Abraham, bei den Guten, auf der Paradiesseite. Abraham steht auch für den, der aus Glauben gerecht wurde, nach Römer 4, Vers 3. Das müssen wir uns kurz merken. Außerdem ist er der Stammvater des Volkes Israel, aus dem wohl beide Männer, der Reiche und Lazarus, stammen. Der Reiche hatte auch Abraham als Stammvater und trotzdem hat dieser nur mit Lazarus Gemeinschaft. Es muss also noch etwas geben, das den reichen Mann von Abraham dauerhaft trennt, beziehungsweise was ihn auf die falsche Seite, für ihn falsche Seite der Kluft gebracht hat. Abraham steht auch an dieser Stelle für alle Gläubigen des Alten Testaments bis zur Jesu Auferstehung, die im Paradies auf die in 1. Mose 3 gegebene Verheißung hofften, nämlich die hofften, dass die Trennung zu Gott einmal durch Abrahams Samen, 1. Mose 22, überwunden sein würde. An ihn, Abraham, wendet sich nun der Reiche mit seinen Bitten. Erinnern wir uns kurz. Jesus redet vor und zu den Pharisäern, die oft ein Leben wie der selbstgerechte Reiche führte. Wir lesen nichts von direkter Sünde, aber wir sehen natürlich Parallelen zu den Pharisäern, die auch lieber Opfer brachten, als Verantwortung ihren Eltern gegenüber zu zeigen, die sich gerne ehren ließen wie dieser reiche Mann, die komfortabel lebten, die unter Barmherzigkeit ein Konzept ähnlich dem Reichen verstanden, der lieber vielleicht dem armen Lazarus die Tischabfälle als gute Tat hinwarf, anstatt ihm liebevoll echte Unterstützung oder barmherziges Mitleid und Hilfe zu zeigen. Aber jetzt ist der Mann selber in einer ganz großen Not. Er braucht Hilfe. Er fleht: Abraham, erbarme dich. Er ruft zum Stammvater Israels und von dort erhofft er sich Mitleid und Erbarmen. Natürlich sind wir jetzt vielleicht als Menschen schnell dabei und nehmen unseren Zeigefinger und sagen zu ihm: siehst du, das hast du nun davon. Ja? Im Leben hast du auch kein Erbarmen und kein Mitleid gehabt mit deinem Nächsten vor deiner Tür. Nun sieh zu. Aber dürfen wir so reden? Haben wir das Recht dazu? Fühlen wir nicht mit diesem Mann? Vielleicht sind wir sogar noch mit ihm in einem Boot. Warum sollte man dich ins Paradies einlassen? Und warum solltest du nicht genau dort aufwachen, wo der Reiche nun die Ewigkeit verbringen muss? Mir fällt es schwer zu warnen, aber nichts anderes kann Jesus mit dieser Geschichte aussagen wollen. Vor Gefahr muss gewarnt werden. Es gibt Warnschilder, Warnhinweise, Sicherheitsschranken, Absperrgitter, Gesetze, Schutzausrüstung. Wie leichtsinnig würden wir doch unser irdisches Leben verlieren, wenn wir das alles nicht ernst nehmen würden. Und auch hier jetzt, wie leicht, wenn wir Gottes Wort, das uns gegeben ist, verwerfen. Zu wem rufst du in deiner Not? Noch ist ja Zeit, noch ist nichts verloren. Abraham ist nicht herzlos, aber er ist Realist. Er steht nicht in seiner Macht, hier in dieser Situation zu helfen. Er kann es einfach nicht. Und oft verlassen wir uns vielleicht auch sehr schnell auf andere. Dabei kann es leicht vorkommen, dass wir sie mit ihren Möglichkeiten überschätzen. Das gilt auch für die Gemeinde. Der oder diejenige Person müsste doch etwas mehr Zeit für mich haben. Das kann doch die Gemeinde bezahlen. Das steht doch in der Verantwortung der Ältesten. Das kann ich doch erwarten. So oder so ähnlich hören wir uns schnell denken, vor allem wenn wir uns im Recht fühlen, wenn es uns schlecht geht, wir im Selbstmitleid festgefahren sind. Aber in der Gemeinde wollen wir deswegen mit anderen Menschen gnädig sein. Der Psalmist aus Psalm 121, er hat den richtigen Blick.
auf die Frage, woher kommt mir Hilfe, antwortet er, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der richtige Blick, das ist die richtige Einstellung und das richtige Gottesbild. Meine Hilfe kommt vom Höchsten. Und wenn er dazu andere gebrauchen möchte, dann danke ich ihm und dem Nächsten oder dem Helfer. Aber hier, Abraham, er kann nicht helfen. Der reiche Mann bettelt, er ruft nur einen Tropfen Wasser auf die Zunge, bitte. Welche Demütigung nimmt er hier in Kauf für diese lächerliche Bitte, ein Tropfen Wasser auf die Zunge. Wie furchtbar muss es ihm gehen. Abraham kann ihm die Bitte nicht erfüllen, denn es gibt eine unüberwindbare Grenze zwischen Hades und Paradies. Kein menschliches Wesen, keine menschliche Anstrengung kann diese Grenze überwinden. Und wenn es Abraham nicht kann, wieso sollte es dann Lazarus können? Abraham erklärt nun auch den Grund. Und dieser ist im irdischen Leben angesiedelt. Denn dort, hier im Heute, im Jetzt entscheidet sich zu deinen Lebzeiten, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Lieber Pharisäer, könnte man mit Jesus sagen, warum solltest du ins Paradies kommen? Lieber Zuhörer, was ist deine Antwort darauf? Wir hoffen alle auf einen gerechten Gott, denn keiner möchte ungerecht behandelt werden. Aber unser Leben zeigt auch, wie wir über die Ewigkeit denken und wo wir sie verbringen. Die erste Aussage könnte sein, für mich gibt es keine Ewigkeit. Wenn das dein Glaube ist, dann wirst du mit dieser Aussage später alleine fertig werden müssen. Das Ergebnis wird sich nur zu deinen Lebzeiten korrigieren lassen. Die Ewigkeit wird dir beweisen, wohin deine Entscheidung dich führt. Das Risiko ist hoch, denn die Ewigkeit ist unendlich länger als dein irdisches Leben. Die Bibel als Gottes geoffenbartes Wort ist hinsichtlich dem Leben nach dem Tod eindeutig. Die Seele lebt ewig. Die Bibel spricht in über 150 Stellen über die Ewigkeit. Bitte ignoriere das nicht. Oder das Zweite, du sagst vielleicht, man kann nicht wissen, wohin man kommt. Jesus Christus lehrt uns, dass die Kinder Gottes in die Ewigkeit eingehen dürfen. Für die, die Gott ablehnen, kommt nur das Gericht. Im Matthäusevangelium lesen wir zum Beispiel davon, dass Jesus die Schafe von den Böcken trennt, die einen zum ewigen Leben, die anderen zum Gericht. Matthäus 25, Vers 32 folgende. Oder das Dritte, Gott sieht doch mein gutes Leben, er wird mich sicher aufnehmen. Diese Position kommt ja der des reichen Mannes sehr nah. Er ging auch davon aus, dass sein Leben so gut sei, dass er auch für die Ewigkeit gerettet würde. Rechtschaffenheit, Menschlichkeit, was auch immer das in unserem Leben bedeutet. Tue Recht und scheue niemand. Wenn das allerdings alles ist, dann wird es nicht ausreichen. Jesus spricht hier genau diese Warnung aus, vor allem gegenüber den selbstgerechten Menschen, gegenüber denen, die sich sicher fühlen, bei Gottes Maßstäben mitzuhalten. Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Und das Vierte könnte sein, dass du sagst, Gott sei mir Sünder gnädig. Und diese letzte Einstellung, denke ich, erkennt die menschliche Unfähigkeit an, die Herrlichkeit Gottes zu erreichen. Könnt ihr auch gerne mal im Römerbrief nachlesen, Kapitel 1 und 3. Diese Person, sie verlässt sich ganz auf Gottes Gnade, die einzig die Kraft hat, die zerstörte Beziehung zu Gott von ihm aus wiederherzustellen. Also, unser irdisches Leben bestimmt über unsere Ewigkeit. Was du hier tust, kannst du im Himmel nicht mehr tun. Was du hier tust, das nimmst du als Erbe mit in die Ewigkeit. Dem Reichen kann nicht geholfen werden. Die Antwort Abrahams ist hart. Es ging dir im Leben schon gut. Du hast alles Gute bereits empfangen. Es ist nichts mehr für dich aufgespart und übrig. Oh weh, das tut richtig weh. Abraham bestätigt auch, dass keiner von ihm aus ins Totenreich gelangen kann. Genauso wenig wie der reiche Mann herüber zu Lazarus kommen könnte. Als der das realisiert, ist er schockiert. Doch diese Erkenntnis kommt zu spät. Für ihn. Aber vielleicht nicht für seine Brüder, von denen ja noch 5 am Leben sind. Ja, denen muss doch geholfen werden. Und deswegen äußert er seine dritte Bitte, schicke Lazarus.
Wer soll gehen? Lazarus. Der lag die ganze Zeit vor der Tür. Schicke den Lazarus, nicht Mose oder sonst wen. Schicke den Niedrigsten, den ich mir vorstellen kann, sagt er. Schickt den in das Haus meiner Brüder, um diese zu warnen. Er hat Lazarus vorher schon nicht wahrgenommen, ob sie ihn wahrnehmen. Doch Abraham ist hier auch eindeutig mit seiner Antwort. Er sagt, sie sollen auf Mose und die Propheten hören. Dann brauchen sie diesen Sonderbeweis nicht. Die Hoffnung, dass ein von den Toten Auferstandener sie zum Umdenken bewegen kann, ist vergeblich. Gottes Aussagen sind doch eindeutig. Warum jetzt noch diese Extraportion? Warum Gott herausfordern? Aber man muss es doch wenigstens versuchen, weil das Zeichen, wenn ein Toter aufersteht, so besonders ist und so eindeutig, dann wird das doch helfen. Wenn das Zeichen groß genug ist, dann kann man es nicht übersehen. An der Stelle, da habe ich so wie Paulus am Ende von Kapitel 9 ist es, glaube ich, im Römerbrief innegehalten und habe gedacht, Jesus, der ist in seinem Wesen, in seinem Reden, Handeln und dem ganzen Charakter so klar, heilig, transparent und wahrhaftig. Schaut mal, obwohl er in dieser Geschichte dem Reichen nicht diesen Wunsch erfüllen kann, so doch den Zuhörern. Denn nur kurze Zeit später, die Pharisäer waren übrigens auch dabei, ja, bei den Zuhörern, gibt Jesus selber das gewünschte Zeichen, ein Toter steht auf und kehrt zu den Lebenden zurück. Keine Erscheinung, nein, eine leibhaftige Gesundung ins Leben. Der Mann, ihr wisst, wie er hieß, Lazarus, welch interessanter Name, ja. Der Bruder von Martha und Maria, den Jesus sehr liebte, war gestorben und taucht noch ganz in Leichentücher eingewickelt aus dem Grab heraus auf. Die Leute verbreiten die Nachricht wie ein Lauffeuer, nachzulesen in Johannes 11, Vers 38 bis 44. Und diese Nachricht, dass Lazarus auferstanden ist, die erreicht auch schnell die Pharisäer. Vers 46. Und auch du hörst sie heute. Stellt euch mal vor, heute läuft jemand durch Hünfeld, der ist so richtig schick angezogen, sagst du, normalerweise liegt so einer mit so schicken Kleidung nur im Sarg oder er heiratet. Da er allein rumläuft, sagst du, das ist doch der, der vor 5 Tagen beerdigt wurde. Ja, da werden alle Hünfelder, alle Hessen, alle Deutschen, die werden schon sofort sagen, das kann kein normaler Arzt gewesen sein, der den da wieder rausgeholt hat aus dem Grab. Wer außer Gott kann die Grenze zwischen Leben und Tod überwinden? Doch auch dieses Zeichen, was Jesus gegeben hat, das, was sich der Reiche im Hades gewünscht hat, das ist nicht stark genug, Menschen, also auch nicht seine Brüder, zu überzeugen. Im Ergebnis nämlich, als Lazarus aufgeweckt wurde, so lesen wir in Johannes weiter ab Vers 47, ging es den Pharisäern gar nicht um Glauben an Gott und Beweise dafür. Sie hatten Angst um ihre Macht. Jesus musste weg. Das war das Ergebnis ihrer Beratung. Also nicht mehr Glauben, sondern mehr Unglauben war das Ergebnis dieses besonderen Zeichens. Sie wollten Jesus töten. Und übrigens Lazarus gleich mit dazu, denn Beweise müssen vernichtet werden. Was würde das bei uns auslösen, wenn Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Kranke geheilt werden und sogar Tote auferstehen, noch dazu, wenn den Armen das Evangelium gepredigt wird? Wird es deinen Glauben fördern oder wird es dich in deiner Ablehnung Gott gegenüber nur fester machen? Sei kein Pharisäer. Gott lädt dich ein mit liebevollen Worten, mit mahnenden Worten, mit klaren Aussagen und Warnungen bezüglich unserer Zukunft. Keiner von uns möchte den reichen Mann später einmal kennenlernen, an dem Ort, wo er jetzt ist. Er ist in Ewigkeit getrennt von Gott und leidet. Ich bin Gott so dankbar, dass er auch mein hartes Herz weich gemacht hat. Halleluja. Tja, was hat das jetzt mit dir zu tun, mit dir und mir? Was packen wir heute als Nachtisch für zu Hause ein? Als erstes die richtige Einstellung zur Zeichengläubigkeit. Wir lassen uns alle durch besondere Vorkommnisse und Zeichen leichter steuern. Jetzt stellt euch mal so einen Zauberer vor. Ich meine jetzt so einen, wo man ein Ticket kauft und hingeht. Ja? Der steht vor großem Publikum Und stell dir vor, ihr wart da auch schon mal dabei. Und dann spielt er mit unseren Sinnen und unserem Gehirn. Der lässt Sachen verschwinden, der lässt die auftauchen, gerade so, wie es ihm beliebt. Das sagt uns unser Gehirn, dass der ein besonders interessanter und vor allem wichtiger Mensch ist. Zeichen lösen bei uns Neugier aus und unterstützen das Gehörte. Stellt euch mal vor, jetzt legt er sein Zeug weg und jetzt erzählt er plötzlich über sein Konzept der Weltverbesserung. Ist er durch die Zeichen deswegen jetzt glaubwürdiger geworden für euch? Ob er glaubwürdiger wird, hängt meist doch von meiner Haltung zu der verbreiteten Botschaft ab und nicht von dem Zeichen. Das wurde seinerzeit bei den Pharisäern deutlich, aber auch heute bei dir und mir. Ja, wenn wir eine Haltung haben und uns positionieren müssen oder Stellung nehmen müssen zu verschiedenen Themen. Das gilt für weltliche Themen, wie zum Beispiel dem Umgang mit der Corona-Pandemie oder dem kontrovers diskutierten Thema der Polizeigewalt. Die Bilder überzeugen uns ja. Oder Politikerglaubwürdigkeit. Gut, dass andere das alles recherchiert haben. Ja. Aber auch für geistliche Wunderheilungen geht das. Dieser Mann, der war an den Rollstuhl gefesselt und jetzt kann er gehen. Das habe ich selber bei YouTube gesehen. Manchmal treibt es uns auch in weit entfernte Gemeinden, um das Besondere zu sehen. Aber dennoch müssen wir eindeutig festhalten, Zeichen, und das wird auch aus diesem Text heraus deutlich, Zeichen sind für den rettenden Glauben kein Wesensmerkmal. Die zeichenfordernden Pharisäer hatten das studiert. Und sie hatten das studierte und gründliche Wissen über Mose und die Propheten. Sie kannten deren Worte, auch die über den Messias und seinen Zeichen, dem, was Jesus vor ihren Augen auch schon getan hatte. Dennoch gaben sie sich nicht zufrieden und versteckten sich hinter weiteren Zeichenforderungen. Ihre falsche Frömmigkeit führt auch heute noch in die Verlorenheit, von der Jesus in der Geschichte vom Reichen spricht. Wie geht's dir mit der Bibel und mit den Offenbarungen? Glaubst du ihnen oder willst du mehr? Was muss noch passieren, dass die Bibel für dich mit allen Texten, Inhalten, Weisheiten, Wahrheiten, Aufforderungen, Warnungen oder Aufträgen glaubwürdig ist? Ist die Bibel eindeutig über den Himmel? Keine Ahnung, aber als ich das Buch gelesen habe, den Himmel gibt's wirklich, da habe ich endlich Bescheid gewusst, was im Himmel los ist. Ja, wir müssen aufpassen, was wir als Wahrheit nehmen. Welche Fakten überzeugen dich letztlich? Der Mensch muss sich entscheiden. Denn, und das lehrt uns die Geschichte, wenn man sich entscheidet, nicht glauben zu wollen, so muss jeder die Konsequenzen dieser Entscheidung tragen. Also nochmal, Zeichen sind für einen rettenden Glauben kein Wesensmerkmal. Du brauchst nicht auf ein Zeichen warten. Auch unser Lazarus sah zu Lebzeiten kein Zeichen. Und die, die er sah, also sein Leiden, das war bestimmt nicht das, was er sich erhofft hatte. Und das Zweite ist, wir brauchen den richtigen Rechtfertigungsglauben. Die Pharisäer wähnten sich im Recht und das auch vor Gott. Wer so glaubte wie sie, der macht es richtig. Ja, das war ihr Ansatz. Ihr eigener Anspruch war doch, den besten Glauben von allen zu haben und auch zu leben. Wer aber nicht ihrem Idealbild entsprach, der konnte in ihren Augen nicht bestehen. Jesus passte da nicht, auch nicht mit seinem Anspruch, Gott selbst zu sein, mit seiner Botschaft, ihm nachzufolgen, mit seinen Zeichen, die ihn auswiesen, mit seiner Aufforderung zur Buße. Und ja, ich predige mir auch selber. Nein, die Rechtfertigung der Pharisäer, das eigene Rechtfertigungskonzept war ihnen lieber als Gottes. Das können und dürfen wir heute nicht so stehen lassen. Wir müssen einen falschen Rechtfertigungsglauben durch einen richtigen ersetzen. Der reiche Mann im Hades wähnte sich in falscher Sicherheit. Er glaubte, alles richtig zu machen. Er fühlte kein Unrecht. Wie viel mehr heute wir, wie viel mehr ich. Unsere Rechtfertigung kann nur von Gott kommen, der uns durch Jesus sein Konzept der Gnade, Vergebung, Sühnung und Rechtfertigung vorstellt. Wir können uns für dieses Konzept entscheiden. Wir können Gott Glauben schenken. Wir können es auch ablehnen. Wir können es annehmen, wie er es uns vorlegt. Aber wenn wir es ablehnen, dann mit allen Konsequenzen. Dieses Konzept, die Rettung aus Glauben durch die Gnade Gottes und das Sühneblut Christi, ist unverhandelbar. Wir können es uns nicht so anpassen, dass es in unser Leben passt. Wir können es nicht beibiegen oder vereinfachen, es stutzen mit unseren eigenen Ideen auf- oder auspolstern und durch demokratischen Beschluss als neues Erlösungskonzept vorlegen. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Aber in diesem Fall ist es so. Schwarz oder weiß, Gott oder Mensch, Himmel oder Hölle, Annahme oder Ablehnung Jesu. Wir sehen die Pharisäer hier in einer prekären Situation. Sie kennen die Wahrheit. Jesus geht sogar noch einmal direkt auf sie ein und hält ihnen ihren falschen Rechtfertigungsglauben vor Augen. Er kommt ihnen entgegen, er bringt die Zeichen und spricht eine deutliche Sprache. Zuletzt sogar gibt er sich vor dem Hohen Rat als Sohn Gottes direkt zu erkennen. Und doch lehnen sie ihn ab. Gooding schreibt, wenn wir in unserem moralischen Urteil so fahrlässig sind, dass wir die Warnungen der Bibel auf die leichte Schulter nehmen und unsere Schuld vor Gott außer Acht lassen, dann gilt, auch die spektakulärsten Erscheinungen können uns nicht davon überzeugen, dass wir verloren sind, wenn wir nicht Buße tun. Die Buße, die Umkehr zu Gott, das Anerkennen der eigenen Unfähigkeit, Gott wohlzugefallen, das ist der einzige Türöffner zu ewigem neuen Leben mit und bei Gott. Ein Leben, wie es der arme Lazarus gehofft hat, der in seiner Schwachheit und Armut auf Gott vertraute, der Mose und die Propheten nicht verwarf und sich so in Abrahams Schoß wiederfand. Ich möchte als Mahnung für mich und uns alle hier heute zum Schluss kommen, mit den Versen aus Matthäus 25 ab Vers 31. Ihr könnt gerne mitlesen. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank und gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Gott sucht nicht das moralisch oder ethisch beste Handeln. Er schaut in unser Herz. Unser moralisches und ethisches Handeln ist und soll Ausdruck unserer Herzenshaltung sein. Unerfüllte Zeichenforderungen können schnell Ausreden für unsere Trägheit bei Entscheidungen sein. Aber unsere zu Lebzeit getroffenen Entscheidungen und deren Auswirkungen auf unser irdisches Denken, Reden und Handeln haben Auswirkungen auf die Ewigkeit. Haben wir das im Blick? Ich wünsche uns, dass wir uns auf die Ewigkeit richtig vorbereiten und uns darauf freuen, dass wir nicht leichtgläubig auf Zeichen hoffen, sondern das geschriebene Wort Gottes ernst nehmen und dem Herrn und Heiland Jesus Christus als Jünger konsequent glauben und nachfolgen. Möge der Herr seine Gnade dazu geben. Ich lade dich ein, mit mir zusammen zu dem zu beten, der uns auch heute die Einladung ausspricht, ihm zu folgen, und ihr dürft dazu gerne aufstehen, wenn ihr möchtet. Lieber Herr Jesus, nachdem wir durch dein Wort ermahnt, aber auch getröstet wurden, danke ich dir, dass dein Werk vom Kreuz und deine Retterliebe die gleiche ist wie damals. Du bist unveränderlich und das gibt mir Hoffnung. Dein Wort gilt, deine Zusage, dein Angebot. Ich brauche nicht nach Zeichen fragen, denn alles, was ich von dir schon weiß, das reicht lange aus, um dich so gut zu kennen, um meine Entscheidung für dich zu bekräftigen. Und das bitte ich dich auch für alle, die noch am Zweifeln sind oder auf Zeichen hoffen. Bitte offenbare dich ihnen durch dein Wort. Wirke durch deinen Geist und deine Gemeinde. Gib uns erleuchtende Augen des Herzens, um gestärkt den Weg mit dir zu gehen. Bewahre mich vor dem Fehler der Pharisäer, die sich ein eigenes Evangelium strickten und die sich in falscher Sicherheit glaubten. Bewahre mich vor der fehlenden Barmherzigkeit des reichen Mannes und gib mir, wenn es denn sein muss, die stoische Ruhe eines Lazarus Leid zu ertragen, wenn es dein Wille für mich ist. Nicht, dass wir darum bitten, aber dein Wille geschehe. Bitte segne alle Hörer und auch mich durch dein ewiges Wort. Amen. Dürft gerne Platz nehmen. Was ich jetzt sage, gehört nicht mehr zur Predigt, brauche also nicht auf den Livestream, also auf das große Video dann drauf. Ich möchte euch schon